Und dann sehe ich nur ein Hai unter mir und denke so, okay, der schwimmt einfach unter mir entlang. Der war so 30 Meter entfernt. Und dann gucke ich wieder nach vorne und will ein bisschen weiter schwimmen und gucke wieder unter mich und sehe einen Tigerhai, der ist Full Speed von unten vertikal nach oben auf mich zugeschossen. Ich habe noch nie einen Tigerhai so schnell schwimmen sehen. Der Hai hat angefangen zu beißen und ich konnte ihn irgendwie mit meiner Hand kontrollieren, ohne dass er mit den Zähnen mich erwischt hat. Und ich konnte dem ins Maul gucken. Das Maul war vielleicht 20 Zentimeter von meinem Kopf entfernt.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du reist auf die Malediven. Du gehst dort ins Wasser, um mit Haien zu tauchen. Aber nicht etwa mit Walhaien oder mit kleinen Riffhaien, sondern mit Tigerhaien. Und zwar an einem Ort, wo man mehr davon findet als überall sonst auf der Welt. Du tauchst ab und um dich herum erscheinen bis zu 30 große Tigerhaie. Sie sind bis zu 4 Meter lang und wurden angelockt von Fischresten, die immer an dieser einen Stelle ins Wasser gelassen wurden. Eine Situation, die mich persönlich definitiv überfordern würde. Lennart Vosgetter, der hat hunderte Stunden an diesem Spot im Wasser verbracht. Denn er hat als erster Wissenschaftler diese Haiansammlung beschrieben und tatsächlich als erster feststellen können, dass es die größte bisher beschriebene Ansammlung von Tigerhaien ist, und zwar weltweit. Er hat darüber seine Masterarbeit geschrieben und ist an der Forschung dran geblieben. Gemeinsam mit anderen WissenschaftlerInnen hat er diese Tiere weiter untersucht und feststellen können, dass sie an diesem Ort verweilen, während sie schwanger sind. Mit einem Ultraschallgerät sind sie abgetaucht, um diese Tiere zu scannen. Dabei wussten sie nicht, wie diese Räuber mit ihren sensiblen Sinnesorganen auf dieses elektronische Gerät unter Wasser reagieren. Also ihr merkt schon, Lenny ist ein Haiforscher, der einen richtig aufregenden Berufsalltag hat. Das Besondere an ihm ist, dass er noch keine 30 Jahre alt ist und schon mittendrin steckt in seiner vielversprechenden Karriere als Haiforscher. Tatsächlich hat er schon mit 21 Jahren angefangen, neben seinem Studium ziemlich viel mit Haien zu tauchen, musste dafür allerdings ziemlich unkonventionelle Wege gehen. Freut euch also auf eine Folge, in der uns Lenny mitnimmt. In seinen Werdegang als Haiforscher, der gespickt ist mit lauter Abenteuern, besonderen Momenten und Interaktionen mit diesen Raubtieren. Einige von euch haben Lenny sogar schon kennengelernt. Bei den Helden der Meere Freitauchkursen hat er Lukas Müller immer wieder unterstützt und war bei manchen Kursen mit dabei. Er ist selbst Freitauchlehrer und wir haben entschieden, dass es dieses Jahr wieder Freitauchkurse geben soll und dass Lenny ein fester Bestandteil davon sein soll. Dementsprechend werdet ihr in dieser Folge noch mehr darüber erfahren, wann die Freitauchkurse stattfinden. Ihr könnt in den Shownotes auch schon einen Link finden, wo ihr euch dafür einbuchen könnt. Und dann besteht natürlich die Möglichkeit, mit Lenny, mit Lukas und mit mir zusammen das Freitauchen zu lernen. Und wo wir gerade bei den Community-Events sind, ihr werdet im Outro noch einen Hinweis bekommen, wann im Jahr 2025 die zweite Helden der Meere-Flottille stattfinden wird. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann im Outro auf jeden Fall bis zum Schluss hören. So, jetzt will ich euch aber gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern wir tauchen ab mit den Haien und mit Haiforscher Lennart Vosgetter.
Werbung.
Die Auswirkungen des Klimawandels werden immer deutlicher. Auch die Temperaturen in den Meeren schreiben ein Rekordjahr nach dem anderen. Das Mittelmeer war dieses Jahr in manchen Regionen 4 bis 5 Grad wärmer als noch vor wenigen Jahrzehnten. Die Folgen sind Massensterben von Korallen, Schwämmen und Fischen. Damit dieser Trend gestoppt wird, müssen wir CO2 einsparen. Und am besten möglichst wirkungsvoll. Zum Glück gibt es Maßnahmen, die sind in 5 Minuten erledigt und machen einen richtig großen Unterschied. Zum Beispiel der Wechsel zu echtem Ökostrom. Ich selber bin in diesem Sommer zu Naturstrom gewechselt. Strom brauche ich ja sowieso und der Wechsel war innerhalb von 5 Minuten erledigt. Ich musste noch nicht einmal selber den alten Vertrag kündigen. So spare ich jetzt jedes Jahr über 500 Kilogramm CO2 im Vergleich zu konventionellem Strom. Und das zu einem ganz ähnlichen Preis wie bisher. Naturstrom bezieht den Ökostrom direkt von Anlagen, die erneuerbare Energie in Deutschland produzieren. Setzt also nicht wie andere vermeintliche Ökoanbieter auf Zertifikate aus dem Ausland. Außerdem ist in den verschiedenen Stromtarifen von Naturstrom immer ein expliziter Förderbetrag für zusätzliche Wind- und Solaranlagen enthalten. Und das Beste zum Schluss. Wenn ihr auf www.naturstrom.de/Helden der Meere zu Naturstrom wechselt, bekommt ihr ein 30 Euro Startguthaben. Jetzt geht's weiter und ich bedanke mich bei Naturstrom für die Unterstützung dieser Folge. Hi Lenny.
Hi Chris.
Ich freue mich riesig, dass wir die Zeit gefunden haben. Wir befinden uns hier gerade in der Biskaya auf Expedition mit dem Ocean Collective und die Helden der Meere Community ist auch mit dabei. Die sitzen jetzt hier gerade mit uns gemeinsam ganz kuschelig zusammen im Bungalow und können dabei sein, wie wir diese Folge aufnehmen. Und also wie lange kennen wir uns jetzt? 2-3 Jahre, glaube ich?
Höchstens, ja. 2 Jahre?
2 Jahre wahrscheinlich.
1,5. Ich glaube, auf der Boot haben wir uns das erste Mal gesehen.
Ja, okay. Aber auf jeden Fall hab ich dich schon echt lange auf dem Schirm. Ich finde es immer super spannend, was du zu erzählen hast. Und jetzt ist es endlich soweit. Und ich glaube, das ist heute auch der perfekte Moment, um das aufzunehmen. Jetzt, wo wir hier zusammen mit den Haien auch im Wasser waren. Und du kennst es ja, die erste Kategorie im Podcast handelt auch vom perfekten Moment, nämlich im Meeresrauschen.
Meeresrauschen.
Wie sieht denn dein perfekter Moment mit Haien im Wasser aus?
Ich glaube, mein perfekter Moment ist tatsächlich, wenn die Bedingungen sind nicht perfekt, es ist irgendwie schlechtes Wetter, wir fahren mit dem Boot raus und es peitscht der Regen in dein Gesicht, es ist windig. Und du bist schon im Neoprenanzug drinne und das sind immer so Momente, wo ich dann Gänsehaut bekomme, weil ich mir denke, das ist das Geilste. Und dann ist die Hoffnung fast schon gestorben, es kamen keine Haie und dann kommt in der letzten Minute, man hatte schon die Hoffnung verloren, ein Hai vorbei und gegen die Erwartung sprechend, dann hat man auf einmal eine unglaubliche Interaktion mit einem tollen Tier und das ist... Das ist, glaube ich, für mich das Coolste. Gar nicht, wenn es irgendwie alles perfekt läuft und schönes Wetter und easy Bedingungen, sondern da, wo man so schon so weiß, so dass es wird heute richtig challenging und die Erwartungshaltung ist eigentlich schon komplett auf Null und dann kriegt man nochmal auf einmal eine Belohnung oder eine Überraschung.
Und was für ein Tier wäre das, wenn du dir den perfekten Moment aussuchen darfst? Welcher Hai begegnet dir dann in der letzten Minute?
Boah. Ich glaube, das ist dann relativ egal. Ich glaube, ich kann mich da fast für jeden Hai dann begeistern. Egal, ob das ein kleiner Blauhai ist oder vielleicht sogar ein seltener Makohai. Aber da bin ich von allem dann eigentlich begeistert, ja. Oder vielleicht einfach nur eine 20 Zentimeter große Qualle. Das finde ich dann auch cool. Letztens hatten wir einmal einen Rochen, der auf einmal aus dem Nichts gekommen ist. So ein Babyrochen, der dann ganz interessiert war an so einem Tunakopf, den wir als Lockstoff genutzt haben. Und dann ist da so ein kleiner pelagischer Stechrochen gewesen, nur so 20 Zentimeter groß und alle waren direkt Hai, Hai, Hai. Und dann haben wir genauer hingeguckt und dann hat man nur so einen kleinen Stachel aus dem Wasser stoßen gesehen und dann war klar, dass das ein kleiner Stechrochen ist. Ja.
Ja, super cool. Lass uns mal direkt ins Abenteuer Ozean springen.
Abenteuer Ozean.
Du hast Biologie studiert in den USA und hattest immer diesen Traum, mit Haien zu arbeiten. Und ich glaube, das ist ein Traum, den ganz, ganz viele Leute haben, wo es aber gar nicht so leicht ist, da wirklich reinzukommen. Das hast du dann allerdings schon in sehr frühen Jahren auch geschafft. Und das würde mich jetzt mal interessieren. Wie hat es geklappt, dass du, ich glaube, es war sogar noch während deinem Bachelor, ne? Während deinem Bachelor schon angefangen hast, wirklich viel mit Haien zu tauchen?
Das war sehr unkonventionell, weil das Problem so ein bisschen in der Meeresbiologie ist, dass es unglaublich viele Leute gibt, die begeistert dafür sind. Und tatsächlich sehr, sehr wenig Geld, sehr, sehr wenig Funding. Viele der NGOs und Institute haben zu kämpfen mit Finanzierungen, mit genug Geld zu finden. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass man Praktika angefangen hat auszunutzen und die ersten Berufserfahrungen mehr oder weniger von Studierenden. Und es oft somit ist, dass als Studierender, wenn du ein Meeresbiologie-Praktikum machen möchtest, du ein Praktikum machen kannst, aber darauf bewerben sich 200 Menschen auf eine Stelle und du bezahlst dafür. Also du zahlst dafür, dass du fulltime für die NGO arbeitest. Einfach, weil das so viele Leute gerne machen möchten. Ich habe relativ früh versucht, das zu umgehen. Ich hatte Glück, dass ich ein Stipendium an der Uni hatte und habe dann aber versucht, irgendwie was einen anderen Weg zu finden, um mit den Haien ins Wasser zu kommen. Ich habe das irgendwie nicht eingesehen, dann irgendwie für 3 Monate dann 5.000 Euro zu zahlen, sondern habe dann einfach alle Haitauch-Businesses in Florida angeschrieben und denen gesagt, hey, ich bin ein junger Student und ich habe voll Bock, mit Haien ins Wasser zu gehen und wenn ihr mich mit aufs Boot lasst und ich kann mal mit den Haien ins Wasser springen, dann mache ich alles für euch. Egal was, ich mache das, kein Thema. Ich will einfach nur ein bisschen mehr Erfahrung mit den Haien im Wasser bekommen. Also das war gar nicht irgendwie biologisch geprägt oder so, sondern ich wollte einfach nur die Möglichkeit haben, Zeit mit den Tieren und Zeit unter Wasser zu verbringen, um einfach das kennenzulernen, die Tiere kennenzulernen. Und ja, das hat dann tatsächlich geklappt. Also von einigen habe ich natürlich nicht zurückgehört, weil die sich dachten, was für ein komischer Deutscher ist das denn? Und dann schreibt nur Randy zurück, call me und eine Nummer. Und Randy ist eine Legende, weil der einer der, oder vielleicht sogar der Erste war, der das Haitauchen in Florida begonnen hat. Der ist mittlerweile, ich glaube, Ende 60, Anfang 70. Und der hat das schon in den 80ern gemacht in Florida. Und der war aber berüchtigt dafür, dass er ein bisschen verrückt ist und sehr, sehr amerikanisch. Und da bin ich dann auf dem Boot gelandet.
Und ich glaube, das hat man ihm ja auch angesehen, oder? Also die Geschichten, die ich von Randy gehört habe, da...
Ja. Randy erzählt immer allen, wenn man aufs Boot geht, die mit ihm tauchen, bitte lasst eure Hände an eurem Körper, weil sonst sieht das so aus. Und dann streckt er seine Hand so raus und man sieht, dass er seine Finger nicht mehr bewegen kann und nur noch dieses Gelenk, das Handgelenk funktioniert. Tatsächlich war es so, dass ihm mal ein Tigerhai die halbe Hand komplett abgebissen hat und die nur noch an so einer Sehne hing. Und die haben die dann irgendwie halbwegs wieder hinbekommen, aber der kann seine Finger und gar nichts in der Hand mehr bewegen. Ja, das war Randy. Einmal, er hat ein vernarbtes Gesicht, weil er einmal versucht hat, einen Goliath Grouper, also einen Riesenzackenbarsch, zu küssen auf den Mund. Und die sind 2 Meter groß. Und dieser Zackenbarsch hat sich dann halt kurz entschieden, seinen Mund zu öffnen. Und dann war kurz das gesamte Gesicht von Randy in dem Zackenbarsch drin. Ja.
Okay, also dann bist du bei ihm auf dem Boot gelandet und... Wie lief das dann ab? Du hast angekündigt, ich mache alles. Hauptsache, ich darf dabei sein. Was waren dann deine Aufgaben?
Ja, also meine tägliche Aufgabe war, als Erster da zu sein, dann das Boot festzumachen, wenn es ankommt, alle Tanks aufs Boot zu schleppen. Dann war ich nicht immer im Wasser. Das heißt, manchmal war ich auch einfach nur Deckhand, nennt man das, wenn man einfach nur auf dem Boot alles macht, was so anfällt. Teilweise war das einmal, ja, die anderen sind gerade tauchen, Lenny, du kannst ja jetzt das ganze Boot einmal schrubben. Hast ja jetzt eine Stunde Zeit. Und dann musste ich irgendwie die Kalkablagerungen auf den Fenstern entfernen. Und am Abend habe ich immer dann noch das ganze Boot sauber gemacht, nachdem halt darauf getaucht wurde und zum Teil Fischblut drauf war und was weiß ich was. Dafür durfte ich aber mit den Tieren ins Wasser springen.
Und eine ganz besondere Premium-Aufgabe hatten sie ja dann darüber hinaus noch für dich.
Ja. Eines Tages wurde ich angeschrieben von Randy, come to the boat, 10 a.m. now. Und dann bin ich dahin und Randy war nicht da, sondern nur der Captain Lee. Und der war irgendwo unten drin im Boot und man hört nur so, wie er brutalst am Fluchen war. Und das ist nicht selbstverständlich für ihn, weil er ein sehr religiöser Mann immer war. Und dann gehe ich hin und war so, hey, was ist los? Und dann hat er mir das gezeigt und hat mir die Situation geschildert. Und zwar ist dieses Boot ungefähr 20 bis 30 Jahre alt gewesen und wird mehrmals die Woche benutzt, damit Leute darauf tauchen gehen. Und das Toilettenrohr, das Rohr, was quasi die Toilette mit dem Ozean verbindet, wurde noch nie gereinigt. Und dann hatte Randy die geniale Idee, dass, da ist ja jetzt dieser Dude, der kann doch mal dieses Rohr reinigen. Und dann haben Lee und ich unten drin in diesem Boot bei, 34 Grad, 100% Luftfeuchtigkeit im Sommer von Florida, da unten für 12 Stunden mit einem Hammer und einem Schraubenzieher alte Urinrückstände von dem Rohr entfernt. Das war schön.
Ja, aber du wurdest belohnt. Du durftest dann Haitauchen gehen.
Ja.
Aber das Haitauchen hast du mir dort als ziemlich rough beschrieben.
Also, was ich gut fand, ist, dass die Leute nur mit sehr viel Erfahrung auf das Boot gelassen wurden. Aber das wurde dann auch so vorausgesetzt, dass quasi der Guide dann auf dem Boot einfach gesagt hat, okay, if the shark comes to you, you just redirect it. And in 10 minutes we jump, okay? If you're not ready in 10 minutes, then we jump without you. Also es war so klar, uns ist egal, ob ihr ready seid oder nicht, aber wenn es ins Wasser geht, dann springen wir und ihr müsst ready sein und wir kümmern euch nicht um euch. Und wenn ihr im Weg seid, dann sagen wir euch, geht da weg und viel Spaß, ja. Irgendwann hat dann Randy gemerkt, dass ich mich so ganz gut im Wasser gemacht habe und gut mit den Haien umgehen konnte. Und Randy ist dann ein knallharter Businessman und wusste natürlich, dass ich nicht sehr wenig bis nichts koste. Am Ende hat er mich auch ein bisschen bezahlt tatsächlich, aber hat dann halt gesagt, okay, zu seinem Lead Guide hat er dann tatsächlich gesagt, okay, morgen sind nur 3 Gäste, kann auch Lenny machen, kostet nichts. Und dann hat Randy angefangen, mich alleine da mit den Leuten ins Wasser zu schmeißen.
Wie lange warst du da schon bei Randy?
Das war nach 4 Wochen oder so. Also das ging relativ schnell.
Ja, und okay, dann nimm uns doch mal mit in diesen Haitauchgang, weil das stelle ich mir schon spicy vor, wenn du nach 4 Wochen dann auf einmal ganz alleine die Verantwortung dafür trägst, was da unten passiert. Wie lief das denn da ab?
Ja, und also ich muss dazu sagen, ich war Dive Master schon damals, also das war alles rechtens und so, aber das war für mich natürlich überfordernd. Ich glaube, ich war 21. Und dann waren die Leute ganz gut drauf und dann waren wir bei dem ersten Wracktauchgang und es waren sehr viele Zitronenhaie da, das, was wir erwartet haben zu dieser Jahreszeit. Und der Tauchgang hat super funktioniert und dann habe ich gesagt, komm, wir machen nochmal den gleichen, habt ihr Bock darauf? Und alle waren total begeistert von der Idee und dann tauchen wir zu diesem Wrack und es waren keine Haie mehr da, obwohl vorher sofort die Haie da gewesen sind. Und dann haben wir uns gefragt, habe ich mich gefragt, die anderen waren dann da oben. Ich habe dann alles gegeben, versucht diesen Hai anzulocken und auf einmal sehe ich einen Hai im Hintergrund und war so, yes, wir haben einen Hai, juhu, wenigstens ein Zitronenhai kommt. Und dann gucke ich nochmal genauer hin und merke, das ist gar kein Zitronenhai, sondern das ist ein 4 Meter Tigerhai, der da gerade aus dem Nichts auftaucht. Ich damals schon mit Tigerhaien unter Wasser gesehen, aber nie wirklich mit Tigerhaien getaucht und war so, okay, ich bin jetzt gerade in diesem Moment der Guide und muss das jetzt cool spielen und ich habe hier so ein bisschen tote Fische mit dabei, um die Haie anzulocken und jetzt kommt ein 4 Meter Tigerhai auf mich zu. Und dann hat das aber alles ganz gut geklappt und
warte mal. Das hat alles ganz gut geklappt. Der Hai kommt auf dich zu. Was ist dann passiert?
Ja, ich habe mich erstmal zurückgezogen. Das heißt, ich entferne mich ein bisschen von dem, quasi von dem Lockstoff, von dem Bait. Und dann schwimmt der Hai seine Runden erstmal. Also der bleibt erstmal in der Distanz und guckt sich die Szenerie an. Das heißt, er macht eine Runde ungefähr 30 Meter entfernt, einmal um alle herum. Dann zieht er die nächste Runde, 20 Meter um uns herum. Die nächste Runde, 10 Meter um uns herum. Und dann kommt er einmal halt zu dir und war so, okay, jetzt will ich sehen, ob hier was ist. Und da es zum Glück nur ein Tigerhai war, konnte man sehr gut seine Aufmerksamkeit darauf lenken. Ja, mein Herz war irgendwo in meiner Hose. Und dann sehe ich nur wieder so einen halben Meter vor mir halt in die Augen guckt und erwartet, dass er irgendwas fressen kann dort oder so. Hat dann aber gemerkt, dass es heute nichts für ihn gibt, weil normalerweise in Florida die aus der Hand richtig angefüttert wurden, die Haie. Der ist dann aber da geblieben, einfach hat seine Runden weiterhin gedreht. Und ich hatte halt so viel Respekt vor dem noch damals, oder habe ich auch immer noch, aber ich bin dann immer an der Leine hochgegangen, damit ich so weit weg wie möglich von dem Bait war. Also von dem Lockstoff sozusagen. Damit der Hai dann da unten bei dem Lockstoff ist und ich quasi da drüber und einfach mir den angucken konnte. Ja, das war atemberaubend auf jeden Fall.
Und sind deine Klienten dann auch mit abgetaucht oder haben die sich das von oben alles genau angeschaut?
Nee, die waren alle mit im Wasser. Das war mit Scuba-Tank. Also wir waren alle von vornherein unten und wir saßen da unten und haben quasi auf die Haie gewartet, als das passiert ist. Und die waren schon da und ich war schon so, ja, es kommt wohl kein Hai und dann ist er gekommen, ja. Crazy. Sie ist eine Tigerhai-Dame, Jenny heißt sie.
Ja. Ja, dann hast du dein Studium gemacht, hast währenddessen ganz viel Zeit mit den Haien verbracht, während du bei Randy auf dem Boot gearbeitet hast. Es gab auch Tagging-Ausfahrten im Namen der Wissenschaft, wo du dann wirklich auch die Forschung an diesen Tieren kennengelernt hast. Und nachdem du dann mit deinem Bachelor fertig warst, hattest du ja eigentlich den Plan, jetzt ein Jahr lang richtig krass ins Haitauchen einzusteigen. Aber dann kam Corona.
Ja, genau. Also der Plan war eigentlich, dass ich so ein Jahr richtig in die Praxis eintauchen wollte. Gar nicht unbedingt ins Tauchen, sondern auch so eine richtige wissenschaftliche Operation einfach kennenlernen wollte. Und dann kam aber im Frühjahr schon Corona. Und daher fiel das dann ins Wasser und habe dann mich aber sofort eingeschrieben für den Master in Bremen in Meeresbiologie und wollte einfach das dann irgendwie im Master weiter zu studieren, genau.
Ein ganz wichtiger Abschnitt im Master ist dann ja die Masterarbeit und diese Abschlussarbeit, die dann kommt. Und ich glaube, die war es auch, die für dich dann nochmal sehr, sehr einprägsam war. Du bist dafür auf die Malediven gegangen, nach Formula. Und vielleicht magst du uns diesen Ort mal vorstellen und was ihn so besonders macht für Haiforscher.
Ja, einiges. Formula liegt in den Malediven und zwar ist nicht eine herkömmliche Resortinsel, weil man kennt ja die Malediven von den weißen Stränden und Resort und das alles. Tatsächlich gibt es auch 200 Inseln, die nur so Resortinseln sind, aber es gibt auch noch 200 lokale Inseln. Und Formula ist eine von denen und die liegt ganz im Süden der Malediven. Also die ist nochmal 500 Kilometer entfernt von Male, dem großen Flughafen der Malediven. Und dort gibt es eine Local Island. Da haben schon seit Jahrhunderten die Fischer immer wieder berichtet, dass sie riesige Haie um die Boote herum sichten. Und relativ früh war das auch den Leuten, die dort getaucht sind, klar, dass es dort eine Chance gibt, Tigerhaie zu sehen. Sie wussten aber nicht genau, wie man die sieht, wo sie wann sind. Und es war so eine Legende, man geht hier hin, um den Tigerhai zu sehen und mit Glück taucht er einmal bei einem Tauchgang auf. Und dann kam es aber dazu, dass einige verstanden haben, dass die Tigerhaie genau da sind, wo die Fischereiabfälle ins Wasser gelassen werden. Das wurde dann beobachtet. Und daraufhin hat sich ein Tourismus darum entwickelt, weil die ersten Leute dann gesagt haben, okay, lass uns doch da reinspringen, wo die Fischreste ins Wasser geschmissen werden und wir gucken uns die Tigerhaie unter Wasser an. Und das ist wirklich so verrückt, wie es klingt. Da werden tatsächlich die Fischereireste aus einer sehr nachhaltigen Thunfischfischerei dort genutzt und die werden nun von den Tauchschulen genommen, diese Fischereireste, und dann in der Hafeneinfahrt ins Wasser geschmissen. Das passiert, währenddem schon die Tauchenden unten sitzen und auf die Tigerhaie warten. Und das Besondere an diesen Tigerhaien ist, dass es so viele sind wie nirgendwo anders. Also man kann dort Tauchgänge haben, wo mehr als 30 Tigerhaie gleichzeitig vorbeikommen. Im Durchschnitt sind dort 10 bis 12 Tigerhaie pro Tauchgang. Also es ist komplett irre. Es gibt keinen anderen Ort an der Welt, wo es so eine große Ansammlung von denen gibt, wo es auch betaucht wird. Und ja, die Tauchschule vor Ort, eine von den Tauchschulen, die haben da schon 2017 mit begonnen. Und die haben von Anfang an das dokumentiert mit Fotos und Videos. Und die Besitzerin von dieser Tauchschule hatte dann die geniale Idee, das alles zu sichern, um die Tiere zu unterscheiden. Weil man wusste zwar, dass viele Tiere da sind, aber es kann ja sein, dass es die 10 gleichen die ganze Zeit sind. Und die kommen jeden Tag und die sind einfach so daran gewöhnt, dass sie diesen Ort einfach
wie ihr Wohnzimmer oder die Küche quasi genau betreten.
Ja. Genau, und die sind jeden Tag dort, quasi so resident. Ja, und man kann die tatsächlich unterscheiden an den natürlichen Musterungen. Also wir nennen das Fotoidentifikation. Die Tigerhaie haben Streifen an der Seite und die haben auch, wir nennen das in der Biologie ein Countershading. Und zwar sind die weiß am Bauch und dunkelgrau am Rücken. Und wenn man dann von oben guckt, ne, blendet das ein mit dem Untergrund und von unten gegen die Sonne sind sie dann weiß. Und da gibt es eine Linie, die diese zwei Farben auseinanderhält. Die verläuft an der Seite des Körpers. Und diese Linie ist wie ein Fingerabdruck, weil die Linie geht hoch und runter und hat eine starke Variabilität. Und daher ist das wie ein Fingerabdruck von einem Menschen. Und so konnten wir die Tiere ziemlich einfach auseinanderhalten. Und dann gab es, ja, war relativ schnell klar, es sind nicht die 10 gleichen, sondern es sind hunderte von Tigerhainen, die dorthin kommen.
Und jetzt nochmal ganz kurz zurück zu deiner Masterarbeit. Was war dann genau deine Forschungsfrage? Was wolltest du dort tun?
Ja, es gab die ganzen Videos, die gesichert wurden. Und meine Aufgabe war es nun, das Ganze wissenschaftlich aufzuarbeiten und zu gucken, wie viele sind es wirklich? Welcher Teil der Population besucht diesen Ort? Also sind das jetzt die Jungtiere? Sind das die Mütter? Sind das die Männchen, die dort sind? Sind das vielleicht alle der Population? Und wie resident die wirklich sind. Das heißt so viel wie, sind das Tiere, die um diese Insel herum leben und nie wegschwimmen und nie wegwandern? Oder sind das Tiere, die saisonal da sind und dann sind die 3 Monate weg und kommen wieder? Oder vielleicht sind das auch welche, die nur 3 Monate da sind und dann sind die weg für immer und die kommen nicht mehr wieder? Und das wollten wir beschreiben, um herauszufinden, warum kommen sie überhaupt zu dem Ort und warum gibt es dort so viele?
Und eine dieser Tigerhai-Damen hat es dir ja besonders angetan, und zwar Nuha. Magst du uns sie mal vorstellen?
Ja, tatsächlich waren die meisten Weibchen die meisten Tiere. An dem Tauchplatz 90% der Tiere, also fast alle. Und da gab es einen Tigerhai, den habe ich schon am Anfang relativ früh immer gesehen. Aber der hat sich vor allem so im Hintergrund des Tauchplatzes aufgehalten. Und irgendwann hatte ich dann die Chance, sie ein bisschen besser zu fotografieren und konnte sie identifizieren. Und ja, sie war schon in dem Katalog, sie hieß Nuha. Und dann konnte ich Nuha über die Zeit hinweg beobachten. Sie wurde ein bisschen zutraulicher oder neugieriger, aber sie war immer eine sehr schüchterne Hai-Dame. Und was ich aber beobachten konnte, war, dass sie immer dicker wurde. Immer kontinuierlich dicker wurde, so dass wir die Vermutung hatten, vielleicht ist Nuha schwanger. Und eines Tages, da sah sie wirklich so aus, als würde sie explodieren, hatte ich einen unglaublichen Moment, weil es war am Ende des Tauchgangs und eigentlich sind schon alle weg gewesen von dem Tauchplatz und ich war noch am Ende da, um noch ein paar Fotos von ein paar Tigerhainen zu machen, die ich noch nicht identifiziert hatte. Und Nuha war so schüchtern normalerweise, dass man sie nie in der Nähe gesehen hatte damals. Und dann kam sie plötzlich aus dem Blau auf mich zu und ist einmal so bis auf 1-2 Meter an mich ran und ist dann abgedreht. Und sie war super friedlich und super ruhig. Und du hast sie einmal komplett von der Seite gesehen. Und da konnte ich ein wunderschönes Foto machen, wo man genau das Tier perfekt sehen kann. Ja, das war irre. Die nächsten Tage, ich hatte mich schon gefreut, hey, vielleicht ist Nuha heute wieder da. Dann ist eine Woche vergangen, ist 2 Wochen vergangen und Nuha war weg. Also sie war einfach nicht mehr da. Und wir haben uns schon gefragt, hey, ist der was passiert? Ist sie irgendwie weggewandert, um was weiß ich was zu tun? Und dann kam sie nach einem Monat tatsächlich wieder. Doch wir konnten sie fast überhaupt nicht wiedererkennen, weil Nuha auf einmal nur noch eine halbe Portion von dem war, was sie vorher war. Also dieser komplette Bauch war weg und das ging fast so, wie als wenn man so den Bauch einzieht, so in die Rippen rein, so dass sah das fast bei ihr aus. Ja, die Vermutung lag natürlich nahe, vielleicht war sie schwanger und hat irgendwo ihre Kinder gebärt und ist danach aber direkt wieder zurückgekommen. Als wir uns dann die Fotos und Videos bis 2017 zurück angeguckt haben und auch weiterhin das verfolgt haben dort, ist uns aufgefallen, dass das mit super vielen Tigerhainen passiert. Also die sind dort, die fressen richtig viel, die finden die Fischabfälle dort super, die werden immer dicker und dicker. Irgendwann sehen die so aus, als würden die explodieren und dann sind sie weg. Manchmal 2 Monate, manchmal 4 Monate, einige sogar 10 Monate. Und die kommen aber alle immer wieder zurück. Und dann schmal und dünn und vermutlich nicht mehr schwanger.
Und du sagst das jetzt gerade schon so. Wir haben die Vermutung, dass sie schwanger sind. Also Für mich klingt das ziemlich eindeutig. Also was soll da sonst passiert sein? Aber du bist eben Wissenschaftler. Und da reicht es nicht nur zu vermuten, sondern um wirklich sagen zu können, die sind schwanger, muss man das auch beweisen können. Und ich weiß noch, dass einige Zeit nachdem du dort, und das muss man erstmal dazu sagen, die größte Ansammlung von Tigerhaien weltweit beschrieben hast, also das nenne ich meine Masterarbeit, hast du gesagt, ich fliege bald wieder dahin und wir haben jetzt was ganz Besonderes vor. Und zwar gibt es da einen Typen, der hat gesagt, man könnte doch mit so einem Ultraschall die Tiere einfach unter Wasser untersuchen und gucken, ob die Babys im Bauch haben. Ich habe gesagt, ja krass, und das macht er dann so, ja, und wir wissen überhaupt nicht, was passiert, weil die Haie auf diese elektromagnetischen Schwingungen, die von dem Gerät ausgehen, ganz unterschiedlich reagieren könnten. Und ich weiß noch, da haben wir uns durch Zufall getroffen, kurz bevor du losgefahren bist, und ich habe gedacht, oi, also das klingt auf jeden Fall spannend und auch ein bisschen riskant. Nimm uns mal mit, wie war es dann quasi, diese Schwangerschaft mit dem Ultraschall zu beweisen?
Ja, das war auf vielen Ebenen sehr, sehr cool, aber auch sehr, sehr riskant. Weil zum einen war es das erste Mal, dass viele verschiedene Stakeholder, also viele verschiedene Tauchschulen miteinander gearbeitet haben. Und wir versucht haben, so viele Leute wie möglich zu involvieren und das zu zeigen, was wir dort machen, was dort gemacht wird und auch von den Tauchschulen halt unterstützt wird, was super cool ist. Aber es war riskant, dass jetzt alle auf einmal zusammenarbeiten, weil es da immer wieder, ne, mal Probleme gab bei Zusammenarbeiten. Und auf der anderen Seite wussten wir nicht, was dieses Ultraschallgerät mit den Tigerhaien macht. Weil der Forscher, der das Gerät mitgebracht hat, der hat das bereits in Tiger Beach auf den Bahamas gemacht. Und das hat dazu geführt, dass ein Tigerhai das gesamte Ultraschallgerät in den Mund genommen hat und 40 Meter damit weggeschwommen ist und versucht hat, das runterzuschlucken und es dann wieder fallen gelassen hat. Jetzt ist das so, bei Tiger Beach Bahamas waren das damals 4 Tigerhaie, die um dieses Ultraschallgerät geschwommen sind. Jetzt sind wir in Fuamula und das ist ein bisschen anders. Da können es auf einmal 30 Tigerhaie sein, die drumherum schwimmen. Und daher war das sehr ungewiss, die Sicherheit war erste Priorität, aber ganz ehrlich, wenn man mit 30 Tigerhaien im Wasser ist und die entscheiden sich dazu, mal da reinbeißen zu wollen, dann kannst du noch so viel mit Haien getaucht haben vorher, dann kannst du nichts machen. Und daher war das ja so ein bisschen, mal schauen. Wir versuchen unser Bestes. Das heißt, wir haben dann unglaublich viele von den Dive Guides, die wirklich jeden Tag dort tauchen, jeden Tag mit den Tigerhaien im Wasser sind, die teilweise auf der Insel groß geworden sind mit den Haien. Die waren dann mit dabei und das waren die absoluten Experten, um zu versuchen, dass die Haie nicht so nah an das Ultraschallgerät rankamen. Und gemeinsam mit denen sind wir dann da ins Wasser gesprungen und ja, wussten nicht so recht, was passieren wird.
Was ist dann passiert?
Ja, es war zu unserer Überraschung sehr ruhig. Die Haie waren interessiert, aber haben sich so ein bisschen zurückgehalten. Und am Anfang war alles super. Es hat klasse funktioniert. Also wir konnten die Haie scannen. Wir haben schon am ersten Tauchgang mehrere Haie scannen können und zeigen können, was da in deren Gebärmuttern schlummert. Und irgendwann war dann klar, dass so die Haie sich an uns gewöhnt hatten. Die wurden neugieriger und kamen näher. Und dann gab es so die ein oder andere Situation, wo man kurz gesehen hat, dass der Tigerhai das wahrnimmt. Und so, das ist so eine minimale Bewegung von dem Kopf von dem Tier, der so Richtung dahin geht. Und bei Tigerhaien, ne, die Tigerhaie sind sehr schnell, dass sie nicht nur irgendwas anstupsen, sondern dann auch ihr Mund öffnen und da mal reinbeißen wollen. Und daher mussten wir extrem vorsichtig sein. Aber entgegen der Erwartung waren sie sehr, sehr unbeeindruckt von dem Ultraschallgerät, was für uns natürlich super war, weil wir so viel mehr von den Haien scannen konnten mit dem Ultraschallgerät und bei viel mehr Tieren da damit erfolgreich waren.
Und dann gab es ja einen Hai, die war quasi das Gegenteil von Nuha, und zwar Rose.
Ja.
Und wenn du uns einmal kurz vorstellen magst, was Rose so ausmacht, dann verstehen wir, glaube ich, auch, weshalb sie eine besondere Herausforderung dann bei diesem Ultraschall-Einsatz wurde.
Ja, Rose ist einer der ersten Haie, die in Fuamula benannt wurden, schon 2017. Und Rose war dafür bekannt, dass sie öfters da ist, das schon über sehr lange Zeit. Und dass, wenn Rose da ist, dann ist Rose da und alle anderen müssen Platz machen. Also wenn Rose dahin schwimmen will und du bist im Weg, dann musst du ihr Platz machen, weil sonst schwimmt sie in dich rein und rammt dich oder versucht irgendwie da hinzukommen. Und wenn andere Tigerhaie da sind und Rose kommt, dann wissen die anderen Tigerhaie schon Bescheid und machen Platz für sie. Das ist dann wirklich so, dass teilweise so 5 kleinere Tigerhaie, kleinere sind dann auch 3 Meter groß oder so, in einem Tauchplatz sind und versuchen da an diese Fischreste zu kommen. Und plötzlich sind die weg und man denkt sich so, was ist los? Und dann kommt aus dem Nichts Rose an. Und Rose war so bekannt auf der Insel, dass wir sie auf jeden Fall scannen wollten. Einfach weil Rose ist eine Legende. Jeder auf dieser Insel kennt Rose. Und dann, ja, war sie am Anfang nicht da und wir hatten schon so gedacht, vielleicht wird das nichts mit Rose, vielleicht ist sie einfach in diesen 2 Wochen nicht da. Und dann kam sie am 4. Tag oder so. Und wir haben sie gescannt, es war super easy, weil Rose natürlich direkt in your face war. Also die war sofort da und wir konnten sie scannen mit dem Gerät. Und dann wussten wir, dass sie schwanger war. Jetzt war aber das Problem, dass wir die anderen Haie auch scannen wollten. Und Rose aber so dominant ist, dass sie anfing, die anderen Haie von dem Tauchplatz zu vertreiben. Und dann hätten wir Rose 400 Mal scannen können, aber zum Beispiel einen schüchternen Hai wie Nuha nicht einmal. Einfach weil Rose immer wieder den Weg versperrt und immer wieder die anderen Haie verscheucht und immer wieder die dominantere ist. Und dann hatten wir wirklich damit zu kämpfen, zu versuchen, dass Rose nicht interessiert ist. Und das war tatsächlich eine große Challenge. Dann haben wir angefangen, ne, weniger Fischreste ins Wasser zu lassen, weil wir gedacht haben, Rose interessiert sich vielleicht nur für, wenn richtig was da ist. Und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Aber am Anfang haben wir auch gedacht, vielleicht schaffen wir es, wenn wir uns in den Weg stellen von Rose. Und das haben wir ein paar Tauchgänge probiert, um quasi sie zu blockieren, damit sie nicht ihren Weg zum Ultraschallgerät findet. Aber das hat nicht funktioniert. Also die ist einmal gekommen, du hast sie blockiert, sie hat eine Runde gedreht und ist von der anderen Seite gekommen und wurde eher noch harscher, noch aggressiver und wollte noch eher dahin. Das hat tatsächlich nicht so gut funktioniert. Und dann war das tatsächlich eine Challenge bis zum Ende.
Crazy. Und das Schöne ist, ihr konntet auf diese Art und Weise deine Hypothese bestätigen, nämlich die dicke Bauch ist ein Anzeichen dafür, dass die Tiere schwanger sind. Und du konntest nicht nur zeigen, ja, schwanger, sondern du konntest sogar das Stadium der Schwangerschaften bestimmen, sodass man so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt, okay, wenn der Hai so und so aussieht, dann sind sie wahrscheinlich im so vierten Monat der Schwangerschaft. Und hab da wissenschaftlich auf jeden Fall einen Riesensprung gemacht, also eigentlich einen doppelten Riesensprung. Einmal überhaupt das Beschreiben der größten Ansammlung von Tigerhaien und dann eben auch noch diese Erkenntnisse rund um die Schwangerschaft. Man hat dir jetzt auch schon angehört, dass das durchaus ein herausfordernder Tauchplatz ist, um mit diesen Tieren zu interagieren. Und das wurde dir irgendwann auch mal sehr, sehr deutlich, als du von einem Tigerhai angegriffen wurdest.
Ja.
Kannst du uns mal mitnehmen, was da passiert ist?
Und zwar hatte ich damals im Rahmen der Masterarbeit ein Jahr dort verbracht und nach dem Jahr habe ich gedacht, ich hätte alles gesehen, was man dort so sehen kann. Und dann waren wir in einem großen Team für das Ultraschallprojekt dort und alle waren erfahrene Hai-Experten mehr oder weniger. Wir hatten aber, dadurch, dass wir keine touristischen Ausfahrten im herkömmlichen Sinne gemacht haben, immer die schlechteren Zeiten, den Tauchplatz zu betauchen. Da hatten quasi die touristischen Tours dann Vorrang und die anderen Tauchschulen wollten auch diese Zeiten nutzen, ne, damit die schöne Zeit mit den Tieren haben und die auf ihre Kosten kommen. Und eine dieser Zeiten war so 15 bis 16 Uhr. Und das Problem war, dass um die Uhrzeit ein Fischer öfter mal rausgefahren ist und angefangen hat, Regenbogenmakrelen in der gleichen Region zu fischen. Und um diese Regenbogenmakrelen anzulocken, hat er einfach ein bisschen Fischreste ins Wasser geschmissen. Das war genau dort, in dem Bereich, wo wir von nach unserem Scuba-Tauchgang einen Safety-Stop gemacht haben. Und im Grunde heißt das, dass er das Wasser voll mit Blut macht und die Haie, die riechen das und wissen, die warten nur darauf, dass sie irgendwas dort fressen können, attackieren können. Und es war viel zu viel, es war überall, man konnte nicht hervorsehen, wo dieses Blut gerade im Wasser war, ne, was gerade dolle riecht, weil wir sind mehr oder weniger blind unter Wasser. Das Einzige, was wir können, ist irgendwie sehen, ein paar Meter. Und der Hai riecht es, der spürt uns, der spürt die elektromagnetischen Felder, der hört uns, unsere Bewegung. Und dann waren wir im Blau und wir wollten gerade einen Safety-Stop machen und ich war mit Humpty etwas abseits von den anderen.
Und mit was warst du abseits?
Humpty. Humpty ist ein lokaler Dive-Guide und die okay. ist die erste Frau in Fuamula, die angefangen hat, mit den Tigerhaien zu tauchen als Dive-Guide. Eine absolute Legende. Und wir waren zusammen noch übrig als Einzige und haben uns gedacht, oh cool, hier sind ein paar Tigerhaie. Und dann habe ich so gesehen, ah, hier sind Fischreste. Und ich habe ihr nur so signalisiert, oh shit, guck mal, die Fischreste. Und sie so, ja, sehe ich. Und dann sehe ich nur ein Hai unter mir und denke so, okay, der schwimmt einfach unter mir entlang. Der war so 30 Meter entfernt. Und dann gucke ich wieder nach vorne und will ein bisschen weiter schwimmen und gucke wieder unter mich. Und sehe einen Tigerhai, der Full Speed, also wirklich, man kann sich das vorstellen wie diese Weißhai-Videos, wie die nach oben schießen. Also der ist Full Speed von unten vertikal nach oben auf mich zu geschossen. Ich habe noch nie einen Tigerhai so schnell schwimmen sehen. Ich weiß nicht, wie das alles passiert ist. Ich habe nur in Zeitlupe reagiert. Ich hatte meine Kamera zwischen mir und dem Hai. Der Hai hat angefangen zu beißen und ich konnte ihn irgendwie mit meiner Hand kontrollieren, ohne dass er mit den Zähnen mich erwischt hat. Und ich konnte dem ins Maul gucken. Das Maul war vielleicht 20 Zentimeter von meinem Kopf entfernt und konnte nur sehen, wie das Maul auf und zu ging und er versucht hat. Er hat mich durch die Wassersäule geschubst. Ein paar Sekunden waren vorbei und dann hat er sich wieder umgedreht und ist weggeschossen und war weg. Ich gucke Humpty an. Humpty guckt mich mit aufgerissenen Augen an und schüttelt nur den Kopf und war so, was ist gerade passiert? Dann sind wir mit absoluter Vorsicht nach oben gekommen und das war sehr, sehr eindrucksvoll. Jetzt muss man dazu sagen, dass das nicht normal ist. Also das ist nicht so, als würde das regelmäßig passieren, dass ein Hai entscheidet, jemanden zu attackieren. Jeden Tag tauchen dort Dutzende von Menschen. Aber die Bedingungen, die dazu geführt haben, viel zu viel Blut im Wasser, viel zu viel Schamm im Wasser, spät am Nachmittag, es waren einfach Bedingungen, die einfach sehr, sehr riskant von vornherein waren. Dazu sind die Tiere mittlerweile total konditioniert. Da muss nur ein Boot in Rückwärtsgang gehen und die Haie fangen an zu kreiseln, weil die denken, dass das Boot jetzt Fischreste ins Wasser schmeißt, einfach weil sie immer, bevor sie Fischreste ins Wasser schmeißen, in den Rückwärtsgang reingehen. Und diese Haie warten nur darauf, dass sie irgendwas fressen können um diese Boote herum. Und da muss man auch manchmal realistisch sein, weil manchmal, wenn man viel mit denen im Wasser verbringt, denkt man auch, ha, ist ja alles cool und die, wir haben hier so tolle Interaktionen und die Haie sind friedlich und so. Dabei ist es in Wahrheit so, dass die Haie da sind, weil sie fressen wollen und weil sie überleben wollen. Und sie beobachten dich die ganze Zeit und versuchen auch die ganze Zeit, ne, bist du aufmerksam, bist du Beute, bist du keine Beute, kann man da vielleicht mal reinbeißen, sollte man das besser nicht tun. In der Regel sind wir nicht in deren Beutespektrum und sie tun das nicht, aber wenn man nicht aufpasst und wenn es einfach Konditionen sind, die super unsicher sind, dann kann auch ein Hai sich dazu entscheiden, Menschen zu attackieren. Und das war da der Fall gewesen wohl. Im Endeffekt bin ich froh, dass es mir passiert ist, weil wenn der Hai nicht vorher gesehen wurde oder wenn man sich nicht genug umguckt und das verpasst, dann der hätte mich voll erwischt, wenn ich den nicht gesehen hätte. Der war in Vollspeed auf mich zu und wollte beißen. Also das war glasklar und daher kann ich ja immer nur wieder betonen, dass wir in einem fremden Element sind und wir haben vieles unter Kontrolle und wir können Risiken minimieren. Man muss trotzdem noch im Hinterkopf behalten, dass das wilde Tiere sind. Man kann viel über die lernen und viel über die verstehen, aber trotzdem kann immer wieder was ein riskanter Moment sein und man darf nie aufhören, irgendwie aufmerksam zu sein gegenüber denen. Ja.
Wie hat dich diese Situation verändert? Also wenn ich mir vorstelle, am nächsten Tag steht vielleicht der nächste Tauchgang an, dann wirst du da wahrscheinlich mit einem anderen Gefühl ins Wasser gegangen sein. Also ich versuche mal eine Doppelfrage draus zu machen. Einerseits sozusagen, wie gut hast du das verdaut kurzfristig und was hast du langfristig aus dieser Situation mitgenommen? Ich meine, du hast gerade, glaube ich, einen wichtigen Punkt schon angesprochen, nämlich einfach wirklich den Reality-Check, dass es Raubtiere sind, die dort schauen, wie sie überleben können, indem sie möglichst guten Snack bekommen.
Ja.
Hast du danach vielleicht kurz drüber nachgedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich sollte dieses Restrisiko einfach nicht eingehen?
Ja, auf jeden Fall. Mein Puls war auf 160 oder so. Und ich wusste, ich muss da irgendwie drüber sprechen. Ich habe dann den anderen davon erzählt, die mit auf dem Tauchgang waren. Mit Hamdi habe ich natürlich drüber geredet, weil sie direkt unmittelbar daneben war. Und ja, dann habe ich am gleichen Abend auch noch mit Lukas Müller telefoniert, ebenfalls Haiforscher und auch mit dem ich eng zusammenarbeite und das irgendwie versucht zu verdauen. Und auf jeden Fall war klar, ich springe auf jeden Fall am nächsten Tag wieder ins Wasser, weil sonst brennt sich das in den Kopf und das muss man irgendwie damit umgehen. Und ich, für mich war das auf jeden Fall, ich muss wieder ins Wasser und die Tiere sehen und gucken, okay, es ist alles gut, es ist alles wie immer. Es war halt dieser eine Moment, der dazu geführt hat. Aber was es vor allem irgendwie, was ich vor allem besonders fand, ist, dass ich ja auch guide und Leute mit auf den Ozean nehme, um Haie zu sehen. Und wenn man weiß, dass es diesen Modus in einem Hai gibt und wenn man weiß, dass so potenziell ein Hai reagieren kann und dass jede Sekunde immer mal vorkommen kann, dass ein Hai einfach durchdreht oder einfach da irgendwas riecht oder irgendwas sieht, was irgendwas in ihm auslöst, dass sowas passieren kann. Da sieht man, dass, ich glaube, viel bei diesem Hai-Tauchen auf die leichte Schulter genommen wird. Ne? Das passiert doch nicht, die Haie sind super easy und so, aber das im Hinterkopf die ganze Zeit zu haben und ready dafür zu sein oder aufmerksam für sowas zu sein und das lesen zu können bei den Haien, das ist ja dadurch nochmal für mich umso wichtiger geworden. Ja.
Wir springen jetzt in die nächste Kategorie und zwar den Abgrund der Meere.
Am Abgrund der Meere.
Da möchte ich mit dir so ein bisschen in die Abgründe der Haiforschung schauen, denn dieses Projekt, was du mit deiner Masterarbeit gestartet hast, das gibt es noch heute. Mittlerweile sind da, glaube ich, 10 Personen involviert, die daran forschen. Und wissenschaftlich hast du da ja einen krassen Impact. Also du hättest, wenn du da einfach weitergemacht hättest, wärst du automatisch zu einem renommierten Haiforscher geworden, der wirklich on top of the game ist.
Naja, also ich würde es eher so formulieren, dass rein aus der Forschungsperspektive ist das Wahnsinn. So viele Tigerhaie, die größte Ansammlung von denen, die sind schwanger dort. Es ist unglaublich und unbeschrieben alles. Also es ist undokumentiert und das sind jetzt die ersten Studien, die da rauskommen werden, da aus meiner Masterarbeit heraus, die das beschreiben dort, was dort passiert ist. Und jetzt sind natürlich super viele andere Menschen auch involviert, die da wissenschaftliche Arbeit leisten, die genial ist. Also die super, super Studien da rausziehen werden und super Publikationen, die für die Wissenschaft super, super spannend sind. Ich hatte mich damals entschieden, aber mich aus dem Projekt langsam rauszuziehen, beziehungsweise noch so als Advisor dabei zu sein, weil ich meine Zukunft einfach nicht fulltime auf den Malediven gesehen habe, sondern für mich war irgendwie klar, das Projekt soll weitergehen. Aber ich muss nicht die Person sein, die vor Ort ist, sondern im Idealfall sollten immer noch die Leute vor Ort mit den Tieren die Entscheidungen treffen, die von davon leben, die deren Zuhause das ist, die mit den Tieren auf der Insel groß geworden sind und die sich dort mit denen am meisten identifizieren. Und wenn man sich überlegt, dass die Malediven aktuell ein Hai-Schutzgebiet sind, dann ist es genial zu wissen, dass dort diese große Ansammlung ist. Dann muss man sich natürlich irgendwie fragen, warum sind die Malediven ein Hai-Schutzgebiet? Und der Hauptgrund dafür ist der Tourismus. Also es fliegen jedes Jahr Millionen von Menschen auf die Malediven. Und mittlerweile ist es so, dass jeder fünfte Mensch, der auf die Malediven fliegt, als Touri quasi, sagt, dass sie das machen wegen den Haien und Rochen. Walhaie, Mantarochen, aber auch die Tigerhaie. Und für diesen Tourismus fliegen die Menschen um die halbe Welt. Man ist irgendwo anders in einer ganz anderen Kultur, wo teilweise die Lokalbevölkerung kaum was zu tun hat mit dem Tourismus und es hauptsächlich Resorts sind. Und da ist es natürlich viel, viel cooler, wenn der Tourismus auf den Local Islands stattfindet. Und ich habe mir aber so ein bisschen die Frage gestellt, was ist denn, wenn in 5 bis 10 Jahren der Tourismus irgendwie abfällt? Es ist irgendwie eine starke wirtschaftliche Rezession. Die Leute können sich das einfach nicht mehr leisten, auf die Malediven zu fliegen. Und der Tourismus bricht langsam ab. Wird dann meine Forschung einen Impact haben darauf, dass die Haie geschützt werden oder nicht? Und ich glaube, oder ich bin da sehr pragmatisch und auch ehrlich damit, und ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, dass wenn da keine Leute mehr hinreisen und egal, was es für Forschungsergebnisse gibt, egal, was wir dort gezeigt haben, wie spektakulär es das ist, wenn es nicht dahinter eine Industrie gibt oder den Tourismus gibt, der Geld bringt für die Lokalbevölkerung, für die lokale Wirtschaft, dann wird man wieder auf ein alternatives Einkommen umsteigen müssen. Und wenn die Fischerei schon, die nachhaltige Thunfischfischerei dann vielleicht schon mehr oder weniger ausgesättigt ist, wird man dann, denke ich, auch wieder auf eine Haifischerei umsteigen. Egal, ob jetzt das irgendwie man zeigen konnte, was das für eine verrückte Ansammlung ist und so weiter. Also
und diese Befürchtung ist ja auch im Moment hochaktuell, denn es stand jetzt ja vor einige Wochen wirklich zur Debatte, ob die Malediven wieder eine Langleinfischerei erlauben, wo man weiß, dass extrem viele Haie als Beifang eingefangen werden. Und glücklicherweise habe ich jetzt vor kurzem gehört, dass dieser Vorschlag dann wohl abgewiesen wurde und man sich jetzt entschieden hat, genau das nicht zu tun.
Ja, absolut. Und man sieht das, also daran sieht man, dass die Regierung das immer wieder abwägt. Also es ist nicht so, als würden die jetzt denken, ach, aber wir haben doch jetzt diese Tigerhai-Population dort und wir wissen davon jetzt, dann lass uns auf keinen Fall das in Erwägung ziehen, sondern das passiert immer noch. Und die dann überzeugt haben, sind nicht die wissenschaftlichen Studien primär, sondern das ist die Tauchindustrie. Das sind die Local Dive Centers, die dann aufstehen und sagen, hey, das geht nicht. Unser Leben hängt davon ab, dass wir mit den Tieren tauchen können und dass sie nicht ausgerottet werden auf den Malediven.
Aber waren nicht diese Tourismusanbieter auch diejenigen, die eure Forschung finanziert haben und in Auftrag gegeben haben?
Quasi? Genau, das kommt auch noch dazu, ja. Das heißt, die Forschung in dem Falle wurde ermöglicht durch die Infrastruktur der Tauchschulen. Also der Tourismus hat ermöglicht, die Daten zu sammeln, die wir gesammelt haben, ja.
Hattest du das Gefühl, dass es dadurch einen gewissen Bias gibt, sozusagen, dass es nicht um die Forschung in erster Linie geht, sondern es quasi einfach nur als Vehikel genutzt wird, um den Tourismus abzusichern und dadurch vielleicht auch Interessenkonflikte als Forscher entstehen?
Gute Frage. Auf jeden Fall, glaube ich. Aber das ist auch vollkommen okay in dem Sinne, weil durch den Tourismus kommt viel Geld da rein, dadurch, dass mit den Haien getaucht wird. Und dieses Geld wird dann nicht nur benutzt für den privaten Benefit, sondern auch reinvestiert in die Erforschung dieser Haie. Das ist super. Aber das ist natürlich nicht nur der einzige Gedanke, da hast du absolut recht, sondern oft ist natürlich auch ein bisschen der Anreiz dahinter, hey, wenn wir nicht nur die Haie zum Tauchen hier das den Kunden zeigen, sondern auch zeigen, wir erforschen die und hier ist eine Meeresbiologin und die macht super Arbeit und die erzählt noch was darüber, wie toll das alles ist, was diese Tauchschule macht, dann haben die natürlich auch einen Vorteil gegenüber anderen Tauchschulen und dann entwickelt sich da so eine Competition. Hey, ich möchte auch einen Meeresbiologen haben, der auch über die Haie Präsentationen gibt, und dann schaukelt sich das so hoch und dann ist natürlich immer ein leichter Interessenkonflikt, weil auf der einen Seite wird die Forschung finanziert davon, aber wenn dann auf einmal die Forschung gegen das spricht, was die Tauchschulen tun, oder es in die Richtung geht, dann ist das natürlich sofort ein Interessenkonflikt. Und da würde es dann challenging werden, oder da ist es dann auch challenging, ja.
Ja. Wir springen jetzt in die nächste Kategorie, und zwar das Logbuch.
Logbucheintrag.
Und du bist nicht mehr dort, sondern hast mittlerweile einen ganz anderen Alltag. Du bist nicht mehr auf den Malediven bei den Tigerhaien, sondern stattdessen mit dem Ocean Collective, was du auch mitgegründet hast, an der Küste der Hoffnung. Und vielleicht stellst du uns dieses Projekt und die Vision, die ihr damit habt, einmal vor.
Das Ocean Collective hat sich genau aus diesen Gedanken entwickelt, wie eben schon beschrieben. Also, wie schaffen wir es, irgendwo langfristig zu arbeiten? Wie schaffen wir es, einen größtmöglichen Impact zu haben? Und das heißt, dass wir nicht nur akademische Forschung betreiben, sondern wir wollen, dass Leute davon hören, dass Leute das sehen, dass es Medien darüber gibt, dass man vielleicht auf YouTube Filme darüber produziert und dass Leute selber daran teilnehmen können, also selber mitwirken können und in einem großen Kollektiv zusammen wir versuchen, das zu stemmen. Und man muss natürlich sagen, dass auch hier der Tourismus wichtig ist, weil in Spanien werden Haie noch gefischt und das gibt denen einen Mehrwert. Jetzt fängt aber gerade es an, dass es mehr und mehr Hai-Tauchtourismus gibt. Und hier, wo wir gerade sind, wo wir mit Isaias zusammenarbeiten, er war der, der die Haie hier gefunden hat. Und damit er weiterhin mit den Haien tauchen kann und seinem Traum oder seiner Leidenschaft nachgehen kann, nimmt er natürlich Menschen mit, die dafür Geld zahlen. Und die zahlen nicht nur Geld an Isaias, sondern die reisen hierhin wegen den Haien und die geben Geld in einem Hotel aus, die geben Geld im Supermarkt aus, aber auch in Restaurants und so weiter. All dieses Geld fließt auf einmal hier rein wegen den Haien. Jetzt hat das gerade erst begonnen, aber wir alle erhoffen uns, dass in 5 Jahren vielleicht alle Menschen hier wissen, hey, hier gibt es Haie in unseren Gewässern und hier kommen Menschen, die gehen bei mir im Restaurant essen, nur wegen der Haie sind die da. Und ohne dass wir jetzt zu denen hingehen und sagen, ja, ihr seid doof, ihr fischt Haie, jetzt ein bisschen vereinfacht, aber ohne dass wir die jetzt kritisieren.
Aber was genau deshalb wichtig ist, weil Spanien ja die größte Haifangnation ist nach Indonesien, ne?
Ja, absolut. Also ja, da ist immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Indonesien. Aber ja, das ist hier gang und gäbe. Du kannst in einen Supermarkt gehen und du siehst Haie und Rochen zum Teil. Das heißt, wenn das hier sich in die Lokalkultur, in die Bevölkerung verankert, dass die Leute denken, okay, Haie sind wichtig, nicht nur damit sie gefischt werden, sondern auch dafür, dass hier Leute hinkommen, die Geld dafür ausgeben und die finden das gut, dann ist das ein riesen Benefit, weil im Endeffekt ist das Ziel nicht, dass ein paar Leute, die da hinreisen, sagen, hey, nicht die Haie fischen, sondern im Endeffekt wollen wir, dass wir eine breite Unterstützung aus der Bevölkerung haben, die sagen, hey, die Haie sind ein Benefit für uns. Wir finden es gut, dass die Haie hier sind und wir wollen, dass die Haie hier bleiben. Ja.
Und wie sieht dein ganz persönlicher Alltag aus, wenn du hier in der Biskaya bist? Also was sind deine Aufgaben, während hier Expeditionszeit ist?
Ja, der ist sehr bunt. Auf der einen Seite bin ich hier als Meeresbiologe und als Forscher und wir versuchen mit Kamerafallen, mit akustischen Tags, aber auch mit Satellitensendern die Haie besser zu verstehen, wo sie langwandern, zu welcher Jahreszeit sie hier sind und wie lange sie vor allem hier sind und welche Bereiche sie vor allem nutzen. Und das heißt, dass ich mir stundenweise Videomaterial vom offenen Blau angucke und dann auf die Haie sozusagen warte, dass wir auf dem Boot sind und stundenlang versuchen, die Haie anzulocken, bis wir dann die Möglichkeit haben, die mit Sendern auszustatten. Und was wir aber auch machen, ist, dass wir Leute hier mitnehmen und die nehmen teil an Expeditionen, Citizen Science, also auf Deutsch klingt das immer doof, aber Bürgerwissenschaften quasi. Die werden nicht nur mitgenommen und wir zeigen die Haie, sondern wir zeigen auch die ganzen Forschungsmethoden, die wir hier anwenden und nutzen quasi die Ausfahrten gemeinsam, um dann zum Beispiel die Kamerafalle ins Wasser zu lassen und wenn der richtige Hai da ist und die Bedingungen es zulassen, auch sogar gemeinsam mit denen dann oder vor denen dann auch die Haie mit einem Sender ausstatten. Das heißt, da sind wir dann ziemlich gut eingespannt, natürlich den Leuten das alles näher zu bringen, Präsentationen zu geben und diese Begeisterung rüberzubringen. Und auf der anderen Seite die ganzen Forschungsdaten mitzuschreiben, alles zu dokumentieren, die Fotos zu sichern. Also das sind dann immer sehr, sehr schnell sehr volle und lange Tage. Aber ja, das funktioniert echt super.
Hm. Ja. Und wir nehmen jetzt ja gerade während einer solchen Expeditionswoche auf. Also auch ich bin jetzt einer der Bürgerwissenschaftler, die da mitmachen durften. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert davon, den Ozean jetzt mal durch eure Brille zu sehen, durch die Brille der Haiforscher in der Biscaya, wo ich früher bisher immer nur unterwegs war, um Wellenreiten zu gehen. Und wie anders ich diesen Ozean jetzt erlebe, beeindruckt mich auf jeden Fall zutiefst und es macht unfassbar Spaß, sich selbst auf diese ganz neue Art und Weise mit dem Meer zu befassen. Und dementsprechend kann man hier schon mal so den ersten kleinen Teaser geben, dass natürlich auch nächstes Jahr wieder Expeditionssaison geplant ist und da auch wieder angedacht ist, dass es eine Helden der Meere-Woche geben wird, wo ja. Also ihr, die jetzt zu Hause zuhört, mit dabei sein könnt und genau diese Erfahrung auch sammeln könnt. Von den Leuten, die dieses Jahr mitgefahren sind, gibt es einige, die dich auch schon kennengelernt haben, nämlich bei den Freitauchkursen der Helden der Meere-Community, die im letzten Winter stattgefunden haben. Die hatte ich ja mit Lukas vereinbart und du bist super gut mit Lukas befreundet und er sagt, ja, ey, der Lenny, ne, der ist ein toller Freitauchlehrer, den nehme ich mit dazu. Und das wollen wir in diesem Winter wiederholen, weil es super gut funktioniert hat und ganz viele Leute einen Riesenspaß dabei hatten. Und dementsprechend ist quasi mit dieser Folge, damit, dass ihr das jetzt hört, die neue Freitauchsaison auch eröffnet. Es gibt dafür ein paar Daten, und zwar am 30.11. und 1.12. An dem Wochenende wird es Level-1-Kurse geben, genauso am Wochenende danach, am 7. und 8. Dezember in diesem Jahr, also 2024.
Ja.
Und im nächsten Jahr, 2025, gibt es am 1. und 2. Februar Level-1-Kurse und am 1. und 2. März ein Level-2-Kurs, also für Leute, die schon freitauchen können und sagen, okay, ich will aufs nächste Level gehen. Und diese Kurse wird es dann gemeinsam mit dir, mit Lukas Müller und mit mir geben. Und wir freuen uns riesig darauf, euch dann da kennenzulernen und ja eben das Freitauchen zu zeigen und damit das Handwerkzeug, was es dann braucht, um zum Beispiel auch bei einer solchen Expedition mit dabei zu sein und dann freitauchend die Wissenschaft zu unterstützen, aber auch diese Tiere zu sehen und denen zu begegnen, was ja wirklich für ganz, ganz viele Menschen
ein großer Traum ist. Ich hoffe, dass jetzt nicht alle einen Albtraum bekommen von den Tierinteraktionen, von denen ich heute berichtet habe und keine Lust darauf mehr haben.
Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Es gab schon ein paar andere haarsträubende Geschichten im Podcast und ich hatte nicht das Gefühl, dass die Leute danach abgeturnt waren.
Okay, super. Ja, ich hoffe es. Ja, ich würde mich freuen.
Und ihr würdet ja auch eine Expedition nicht in einer solchen Situation stattfinden lassen.
Das stimmt.
Wie es damals war, als dir das passiert ist.
Das ist absolut richtig, ja. Das war eine Ausnahmesituation.
Ja. Bevor wir jetzt in die letzte Kategorie gehen, ist es ja so, dass wir hier einige Leute sitzen haben, die sich das Ganze gespannt angehört haben. Und das ist eure Chance, vielleicht selbst mal eine Frage zu stellen an Lenny. Gibt es da...
Oh Gott.
Gibt es da irgendjemanden, der sagt, ich hätte da schon noch was mich interessieren würde? Okay, Jens hat eine Frage.
Ja, guten Tag zusammen, mein Name ist Jens Heinke. Ich habe die Frage an Lenny, wie der Rest des Jahres bei dir aussieht, was geplant ist, womit du dich beschäftigst, ob das ausschließlich über Ocean Collective ist oder du Projekte mit anderen Wissenschaftlern hast, wie so ein Restjahresablauf aussieht, ist meine Frage.
Ja, tatsächlich sind wir jetzt noch ungefähr 2 Wochen hier und dann geht es zurück nach Deutschland. Ich bin so im Jahr allgemein vielleicht so 3-4 Monate unterwegs und den Rest in Deutschland, um ja, Daten auszuwerten, Expeditionen zu planen, Expeditionen zu bewerben, Forschungsanträge zu schreiben und all sowas. Aber jetzt zum Beispiel dieses Jahr noch haben wir noch 2 Expeditionen geplant, die jeweils so 2 Wochen lang sind. Ansonsten wird das dann vorbereitet und dazu kommen natürlich auch besagte Freitauchkurse. Also ich unterrichte dann immer noch das Freediving zwischendurch mal immer wieder, um das auch irgendwie weiterzugeben. Ja, das ist, glaube ich, so das Jahr.
Was auch nochmal zeigt, welche Arbeit diese Forschung wirklich ist. Also ja. Das ist etwas, das ich vorher nicht gedacht hätte, wie intensiv die Expeditionszeit ist, aber auch, wie intensiv die Vorbereitung ist. Und ich habe das bei euch ja mitbekommen, dadurch, dass wir zum Beispiel diese Freitauchkurse organisieren und den Ocean Talk Drain, das sind ja alles Sachen, die mit dem Ocean Collective zusammen passieren, wo ich so ein bisschen Einblick in euer Leben habe und ich immer merke, boah, ihr seid auch wirklich viele Monate im Voraus volle Kanne damit beschäftigt, all das, was hier reibungslos funktionieren soll, zu planen. Also das ist schon echt beeindruckend.
Ja, und also vor allem das, was halt auch immer super viel noch passiert, was die meisten Leute auch nicht sehen, ist, man erzählt natürlich immer die Geschichten von dem, was so atemberaubend ist, aber für diese ganze, für die wissenschaftliche Arbeit, die Daten auszuwerten, die Codes zu schreiben, das zu programmieren, die Anträge zu schreiben, aber auch eine Studie zu schreiben und so, das beansprucht super viel Zeit wirklich. Und stundenlang, die man da vorm Computer sitzt und an den Daten spielt und versucht herauszufinden, wie man das am besten visualisieren kann und sowas alles. Und ja, das heißt, es ist nicht immer nur auf dem Wasser sein, sondern tatsächlich auch sehr viel vom Laptop sein. Und da bin ich schon, also mal allgemein für Leute, die Aspiration haben, Meeresbiologie zu machen, da bin ich einer der Glücklichen. Also ich verbringe sehr viel Zeit auf dem Ozean. Es ist normal, dass an einem Institut oder ähnlichem man vielleicht 2-3 Wochen im Jahr auf einem Schiff ist und den Rest der Zeit ist man im Office, im Labor und wertet die Daten aus. Ja.
Weitere Fragen?
Ja, ich bin Urte und ich habe die Frage, du hast ja schon unfassbar viele Haie gesehen und unfassbar viel erlebt. Gibt es so ein Tier oder ein Hai, wo du sagst, das wäre nochmal ein großer Traum, das zu sehen?
Ich glaube tatsächlich nicht so sehr, weil am Anfang hatte ich das ganz dolle und hatte so, dieses Tier möchte ich unbedingt sehen und dieses Tier und dann dieses Tier, wie so eine Bucketlist fast schon, wie man das irgendwie öfter hört, aber wie irgendwann war das weg. Das war wie so ein Puff und es war einfach so, ich genieße einfach mehr irgendwie auf dem Ozean zu sein und genieße es tatsächlich irgendwie mehr, irgendwie was Cooles herauszufinden oder was Cooles zu sehen, was man vielleicht vorher noch nicht sehen konnte. Zum Beispiel letztes Jahr waren wir auch hier und wir hatten einen Tauchgang am Anfang der Woche und es war eigentlich schreckliches Wetter den Rest der Woche angezeigt und das war so die einzige Chance, die Haie zu sehen und da ist ganz, ganz viel passiert, aber unter anderem haben wir dort sehen können, wie ein großes Blauhai-Männchen, ein Weibchen, was noch nicht ganz geschlechtsreif war und das Männchen hat versucht, sich mit dem Weibchen zu paaren und er hat die verfolgt und hat sich dann festgebissen an der Flosse und versucht, die umzudrehen und man hat richtig gesehen, wie er versucht, sich zu paaren. Das Verrückte war, dass noch nie das jemals dokumentiert wurde. Die Paarung zwischen Blauhaien, das wurde noch nie irgendwie fotografiert oder gefilmt. Es gibt nur Vermutungen, wo, wann, wie das stattfindet. Und auch genau dieses Verhalten, dass das ein Jungtier war als Weibchen und ein erwachsenes Männchen, dass man wusste das anhand von Narben auf den Weibchen, von Beißnarben, dass das stattfinden kann. Es wurde aber noch nie dokumentiert, wie das wirklich passiert. Und dann waren wir da und ich habe nur so den Shutter gedrückt die ganze Zeit auf der Kamera und grrr, es ist irgendwie passiert. Es waren wenige Sekunden und dann war es vorbei und nachher gucken wir uns nur so an auf dem Boot und ich war so, haben wir, also hat das irgendjemand von euch schon mal gehört, dass das irgendwie schon mal irgendwo passiert ist? Und alle so, nein, auf keinen Fall. Das war verrückt. Und dann guckt man sich das an und liest sich die Studien dazu durch und was es noch alles bekannt dazu ist, zu diesem Verhalten. Und man denkt sich nur so, verrückt, dass man sowas auf einmal sieht und dass sowas vor deinem Auge passiert. Und ich glaube, es sind mehr so die unerwarteten Sachen, von denen man noch nicht weiß, dass sie passieren und gar nicht so, ich muss jetzt das Tier sehen, weil auch das Tier an sich zu sehen, kann ja auch total unterschiedlich sein. Also man, für mich wäre jetzt vielleicht in einem Käfig mit einem weißen Hai mit 30 anderen Menschen in Massentourismus irgendwie reinzugehen und ich sehe einen Schimmer von einem weißen Hai, das wäre jetzt, dann würde ich jetzt nicht sagen, check, weißer Hai. Also das, ich glaube, da finde ich es irgendwie aufregender, so diese speziellen Momente mit den Tieren dann zu haben, ja.
Ja, hallo ihr beiden, ich bin Alice und mich würde interessieren, wir waren ja jetzt hier live dabei, jetzt sind ganz viele Kamerafallen aufgestellt worden, Ergebnisse wurden gesammelt. Werdet ihr die irgendwann auch veröffentlichen, sodass wir auch Ergebnisse sehen können oder gibt es da einen bestimmten Zeitpunkt, wo ihr sagt, wir brauchen erst so und so viel Information und irgendwann kommt dann der Punkt, wo ihr sagt, wir gehen jetzt auch mit dem, was ihr hier in der Biskaya gemacht habt, an die Öffentlichkeit?
Ja, sehr, sehr coole Frage. Was wir machen werden, ist, dass wir diese Woche noch mit euch zusammen ein paar von den Videos uns angucken werden. Und wir werden am Ende der gesamten Saison einmal ein gemeinsames Meeting machen, wo alle, die teilgenommen haben, alle, die hier waren, wo wir einmal euch zeigen, das ist unser Wrap-up, das haben wir diese Saison geschafft und da habt ihr uns bei maßgeblich unterstützt. Also das ist geplant, dass wir dann gemeinsam Season Call quasi haben, so ein schönes Meeting. Und was aber so wissenschaftliche Veröffentlichungen angeht, das, was wir machen mit den Kamerafallen zum Beispiel, da versuchen wir das über mehrere Jahre hinweg zu machen, damit wir wirklich verstehen, wie ist die Variabilität zwischen Jahr und im nächsten Jahr, wenn es unterschiedliche Klimabedingungen und so gibt, verändert das Vorkommen der Haie. Und wie ist natürlich auch der Trend über die Zeit hinweg? Also wenn wir jetzt quasi letztes Jahr damit angefangen haben und wir das mal so 5 Jahre gemacht haben, dann können wir schon so einen Trend erkennen. Werden das gerade mehr oder weniger Haie? Und mit mehr und mehr Orten, an denen die wir erforschen und desto mehr Wiederholungen wir haben, desto statistisch relevanter wird das auch. Also desto robuster wird die Analyse. Das heißt, wir versuchen da jetzt nicht irgendwie ein paar die kleinen Ergebnisse zu teilen, sondern irgendwann, wenn wir wirklich etwas verstanden haben, dann das große Ganze einmal richtig synthetisiert zusammenzufassen und zu veröffentlichen dann als wissenschaftliche Studie. Aber das, was wir so finden und das, was wir von Tag zu Tag machen, das werden wir auf jeden Fall auch über Social Media und was weiß ich was teilen. Also ja, das ist so der Plan.
Eine letzte Frage wäre möglich.
Ja, hi, ich bin Zita und mich würde interessieren, wann für dich in deinem Leben klar war, dass du den Schwerpunkt auf die Haie legen willst. Also, dass du die Haie weiter erforschen willst und kein anderes Tier.
Oh, ja, coole Frage. Ja, ich fand schon immer irgendwie Haie sehr, sehr cool. Vor allem fand ich aber ganz früh einfach große Tiere cool, so Raubtiere und gefährliche Tiere. Ich hatte so riesige Bücher, die gefährlichen Tiere der Welt und so. Die stehen jetzt noch im Keller bei meiner Mutter. Und dann habe ich irgendwann den Film Sharkwater gesehen. Das war ein Film über Haie. Viele kennen den vielleicht schon, von Rob Stewart. Und der war damals so der erste Film, der richtig richtig große Reichweite hatte und der über den Flossenhandel ging und auch darum, dass man mit Haien tauchen kann und sie in Wahrheit nicht die blutrünstigen Menschenfresser sind, sondern dass sie intelligente Tiere sind, die nicht einfach nur in alles reinbeißen. Und dann habe ich aber da auch gesehen, dass ungefähr 100 Millionen Haie im Jahr sterben. Und das hat mich irgendwie sehr stark getroffen damals. Und dann hatte ich diesen Traum, auf der einen Seite den Traum, die Haie selber zu sehen und das zu erleben, dass sie mich nicht fressen. und dann auf der anderen Seite aber auch den Traum, irgendwie was dazu beitragen zu können. Also irgendwas zu tun, was zu dem Schutz der Haie, was dem Schutz der Haie hilft. Ja, so hat das quasi sehr, sehr früh gestartet. Also es gibt aus der 7. Klasse eine Englischarbeit, wo wir drüber schreiben sollten, was wir mal werden. Und da ich nicht wusste, was Haiforscher auf Englisch heißt, habe ich geschrieben, I want to become a Haiforscher. Und das ist, ja, das war halt, also war schon sehr früh klar irgendwie. Und dann hatte ich das Glück, dass meine Familie mich da sehr unterstützt hat bei und dass das ich dann wirklich da diesen unorthodoxen Weg gehen konnte, ja.
Sehr cool. Und jetzt springen wir in die letzte Kategorie, Ebbe oder Flut.
Ebbe oder Flut.
Du bekommst jetzt entweder Oder-Fragen oder klassische Fragen. Und du
das habe ich ganz vergessen, einfach, dass es diese Kategorie ja, noch
siehst
ist.
Siehst du mal.
Mist.
Sturm oder Flaute?
Ich muss mich entscheiden.
Ja.
Sturm.
Ost- oder Westatlantik?
Ost.
Freitauchen oder Flaschentauchen?
Freitauchen.
Deine Lieblingshaiart ist?
Habe ich nicht.
Wenn du jetzt eine Haiart angeben müsstest, und das ist die einzige Haiart, die du in deinem Leben nur noch begegnen würdest.
Okay, ich muss.
Du musst dich für eine entscheiden. Wenn du nichts sagst, dann darfst du nie wieder mit einem Hai tauchen.
Okay. Ich würde sagen, der glatte Hammerhai.
Wenn du ein Meeresschutzgebiet bestimmen dürftest, dann wäre das wo?
Der ganze Ozean.
Ich wusste, dass du das sagen würdest, das geht nicht. Du darfst dir was Großes aussuchen, aber es darf nicht der ganze Ozean sein. Es muss schon eine Region sein, wo du sagst, okay, wenn ich eine schützen darf, dann die.
Boah. Ich glaube, ja, die europäischen Gewässer. Mhm. Einfach weil, ne, das ist da, wo ich herkomme oder so die Heimat und da, wo man zu Hause ist. Und ich glaube, dass es viel wert ist, wenn man sich vor allem erstmal darum kümmert, was vor der Haustür liegt. Ja. Und da die europäischen Gewässer noch kaum geschützt sind, wäre das ein Riesensprung, ja.
Eine gute Wahl. An Haien fasziniert mich am meisten das?
Dass sie dich sehr viel besser verstehen, als du denkst.
Hm. Was ich durch meine Arbeit mit Haien gelernt habe?
Dass man viele Sachen nicht kontrollieren kann.
Hm. Mal angenommen, in 10 Jahren würde eine Reportage über dich geschrieben werden. Was würdest du da gerne über dich lesen?
Boah. Lebt noch.
Es gibt Applaus von deinem Vater, der heute auch mit in diesem Zimmer sitzt. Ja, lieber Lenny, ich danke dir herzlich für deine Arbeit, dass du uns in diese intensiven Jahre der Haiforschung mitgenommen hast, die du jetzt bereits schon trotz deines jungen Alters auf dem Buckel hast. Und ich wünsche mir sehr, dass du da drin weiter mit diesem Elan tätig sein kannst und vor allem, dass tatsächlich in 10 Jahren lebt noch dran steht.
Das hoffe ich auch. Ich werde also, alles versuchen.
Lieber Lenny, herzlichen Dank und ich glaube, du bist einer der wenigen Gäste, die mit einem Applaus verabschiedet werden können.
Uiuiui. Ja, vielen, vielen Dank auch an dich, Christian, dass du diesem Thema und allgemein dem, also bei allen deinen Folgen, diesem Thema Ozean so eine riesige Plattform geschenkt hast und da konsistent weiter dran bleibst und wirklich dieses Thema so vielen Leuten zur Verfügung stellst. Also mega. Ja, vielen Dank
sehr
dafür.
Gerne. Sehr, sehr gerne. Das war Lennart Vosgetter und was mich besonders beeindruckt ist, dass er noch keine 30 Jahre alt ist und es geschafft hat, an einem Punkt im Leben zu stehen, wo er schon richtig was gerissen hat.
wie er es geschafft hat, selbst die Initiative zu ergreifen, auch unkonventionelle Wege zu gehen, um seinen Traum zu verfolgen. Und was mich am allermeisten beeindruckt, ist, dass er nach wie vor reflektiert. Ist das eigentlich der Weg, den ich gehen möchte? Oder ist das vielleicht eine Sackgasse für mich? Ich meine, wie viele Leute würden sagen, krass, dann hat er es schon so jung geschafft, diese Forschungsarbeit in den Malediven gestartet zu haben. Da könnte er sich doch ein Riesending draus aufbauen. Aber dann zu sagen, nee, fühlt sich nicht hundertprozentig richtig an. Es hat einen großen Wert, auch vor der eigenen Haustür was zu machen, auch Forschung zu betreiben in Orten, die vielleicht nicht ganz so einfach sind, aber die eigentlich zu meiner Kultur gehören und in denen es auch noch Riesenprobleme gibt. Das finde ich ganz, ganz stark und beeindruckend. Und zum Schluss auch nochmal der Hinweis auf die Freitauchkurse, die in diesem Winter stattfinden werden. Checkt da einfach mal den Link in den Shownotes. Und es gibt noch einen wichtigen Hinweis zu Community Events. Und zwar wurde mir in diesem Jahr gesagt, Mensch, ich hätte ganz gern bei ein, zwei Sachen mitgemacht, aber in dem Job, wo ich arbeite, muss ich wirklich früh Urlaub nehmen, um das tun zu können. Und genau deshalb habe ich jetzt für nächstes Jahr schon mal einen Termin rausgesucht, den ihr euch freihalten könnt, wenn ihr bei sowas dabei sein wollt. Und zwar wird es wieder eine Segelflottille geben, die war in diesem Jahr höchst begehrt. Und auch wenn sie erst in den nächsten Tagen stattfinden wird, haben wir schon einen Termin für eine Wiederholung im nächsten Jahr ausgesucht. Und zwar wird das Ganze am 27. September bis 4. Oktober 2025 stattfinden. Wo genau? Das wird noch kommen, aber wer da dabei sein möchte, der kann sich da jetzt schon mal im Kalender eintragen. In diesem Zeitraum wird das Ganze stattfinden. Weitere Infos folgen. Und falls ihr jetzt noch Lust habt, weitere Podcast-Folgen zum Thema Haie zu hören, dann empfehle ich euch Folge 81 von Helden der Meere. Der Titel heißt Vom Jäger zum Gejagten und dort war die Haischützerin Friederike Krämer-Obrock zu Gast. Wir haben da ein wirklich tolles Gespräch zum Thema Haitauchen geführt, aber haben auch darüber gesprochen, warum die Haie so unfassbar bedroht sind. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und sie hat dich inspiriert, denn genau dafür mache ich diesen Podcast. Mir geht es darum, möglichst viele Menschen für die Meere zu begeistern, denn ich glaube, das, was man liebt, das will man auch schützen. Genau aus diesem Grund ist auch der Blue Awareness e.V. der Sponsor dieses Podcasts. Der hat genau dasselbe Ziel, Bewusstsein für die Meere zu schaffen. Und wenn du das ebenfalls eine tolle Mission findest, dann kannst du den Verein und vor allem diesen Podcast unterstützen, indem du ihn beitrittst. Das kostet 2 Euro pro Monat, mit Ermäßigung sogar nur 1 Euro pro Monat. Und dieses Geld wird dann benutzt, um zum Beispiel die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Dementsprechend würde es mich riesig freuen, falls du Lust hast, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder ihn einfach durch Spenden zu unterstützen. Denn das ermöglicht mir, immer weitere Folgen von Helden der Meere zu produzieren und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören, bei eben einer solchen weiteren Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.